In dem Buch treffen wir gleich zu Beginn auf Doubles berühmter Persönlichkeiten, zum Beispiel Justin Timberlake, Shakira, Serge Gainsbourg, Josephine Baker, Greta Garbo. Warum gerade diese Stars und nicht Rihanna, Amy Winehouse, Bob Dylan?
Ach, die hätten es schon auch sein können, die anderen. Also es war einfach so was relativ Naheliegendes, was mir sofort einfiel. Natürlich, einige davon sind auch welche, die oft impersonifiziert werden, wie Britney Spears oder so. Oft natürlich auch vom genetisch anderen Geschlecht. Mir war ganz wichtig daran, dass die Leute, die das Buch lesen, mit diesen Namen und auch Figuren, die dahinter stehen, schon sofort ganz viel verbinden. Und darum auch so sehr Bekannte eigentlich. Na gut, vielleicht Greta Garbo, Josephine Baker, da wird es vielleicht schon cineastisch oder kulturkritisch spezial-eckenmäßig, weil bei Josephine Baker spielt der ganze postkoloniale Diskurs rein und bei Greta Garbo auch so ein Gender-Ding. Aber mir war daran gelegen, dass die ganz bekannt sind und dann ist es auch ein bisschen fast wie, man greift in so eine Kiste und hat jetzt mal die.
Der Superstar momentan schlechthin taucht ja dann erst etwas später im Buch auf, nämlich Lady Gaga. Du scheinst sie aber etwas weniger abgewinnen zu können als zum Beispiel Britney Spears. Sind die beiden nicht schon fast Angehörige unterschiedlicher Zeitalter? Also auch in dem Sinne, dass, wo Britney so on top war, eigentlich sie sich den Thron teilen musste und man im Moment das Gefühl hat, es gibt eigentlich Lady Gaga und sonst niemanden?
Ja, jetzt kommt ja Lana Del Rey so leicht ins Bild reingeschoben und man überlegt sich, ob die eigentlich klug ist oder nicht. Was immer verrückt ist, weil das immer auch so eine Männersache ist, zu überlegen, sind die eigentlich klug oder nicht. Wissen die selbst, was sie tun oder haben sie nur einen intelligenten Stab? Was, glaube ich, bei Britney Spears ein ganz großes Moment ist, dass sie ein super cleveres Büro hat, die ihr immer irgendwie die coolen Produzenten und sei es in Stockholm plötzlich buchen oder ich weiß noch, vor ein paar Jahren hat mir plötzlich mal Matthias Modica von Gomma erzählt, sie sollen jetzt mal ein Stück für Britney machen. Das kam dann im Endeffekt nicht auf das Album, das nächste. Aber sie hat ein interessantes Team, die Leute. Und ich meine, Madonna hat es ja auch immer wieder geschafft, bis in ein hohes Lebensalter sozusagen interessante Produzenten ranzuholen. Und das ist das, was mich auch als jemand, der so als Pop-Fan sehr stark daran interessiert ist, auch an der Gemachtheit der Hitparade quasi, immer sehr, sehr fasziniert hat. Und da finde ich, rein von meinem persönlichen Geschmack, hat Britney Spears da irgendwie ein besseres Beratungsteam als Lady Gaga, wo mir das einfach zu sehr diese rumänische Schlagermusik ist. Ne? Ich glaube, dass sie sehr klug ist, dass sie die richtigen Sachen gelesen hat und man kann es auch schon klug im Sinne von clever nennen, wenn man dann so weiß, mit welchen Verweisen auf sowas wie queere Subkultur man sich sozusagen Kredibilität angelt, auch bei Typen wie dir und mir quasi. Ne? Und nicht nur bei dem Massenpublikum, das einfach nur kauft. Bei Lady Gaga, sie kommt eben relativ spät ins Bild, deswegen auch, weil ich ein Buch geschrieben habe, was ja auch, man schreibt an so einem Buch oder ich, jedenfalls so anderthalb Jahre ungefähr, einen gewissen prozessualen Verlauf hat, innerhalb dessen plötzlich Lady Gaga mit ihrem Fleischkleid relativ gegen Ende des Buches, und ich schreibe meine Bücher fast wie Chroniken, also es ist nicht so, dass ich das dann so hin und her schiebe, sondern als ich zu zwei Dritteln oder drei Vierteln mit dem Buch durch war, kamen diese MTV Awards, wo sie das Fleischkleid trug, und ich hatte schon 300 Seiten lang über Frauen und Hautoberflächen, Pelze, Häute, Haare, Leopardenfelle auf Haut, also dieser ganze Diskurs zwischen Kreatur und Mensch sozusagen spielt da auch rein, geschrieben. Da kam mir dieses Fleischkleid unglaublich gelegen. Und gleichzeitig war es auch so, wenn man so rum recherchierte, die Leute, die Britney imitiert hatten, speziell die Männer, und das sind eine ganze Menge, haben plötzlich auf Lady Gaga auch umgesattelt. Und das konnte ich meine Romanfiguren dann auch tun lassen. Also im Sinne von machen lassen, also nicht sein lassen, sondern die waren dann plötzlich auch interessiert an diesem, was ist eigentlich Lady Gaga? Und plötzlich war so klar, Lady Gaga besteht eigentlich aus reiner Performativität. Das ist sozusagen so wie so ein schwarzes Loch der Performance sozusagen. Da verdichtet sich die Materie. Da ist fast gar keine Essenz in dem Sinne, sondern die Performativität selber, dieses ich performe, ist dann auch tatsächlich wichtiger als die Musik. Und das kann man vielleicht als leichtes Manko sehen, aber für so ein Buch hochinteressant.
Aber wie interessant ist denn der Start Pop unter dem Regiment von Lady Gaga noch? Also was mir aufgefallen ist, dass eigentlich die Zwischentöne so in den Underground, die es zum Beispiel in Büchern wie Tomboy mit Cat Power oder Bikini Kill oder in Hellblau eben mit dem Black Atlantic und dem Detroit Techno noch so gab, die fehlen eigentlich komplett in dem neuen Buch. Es bewegt sich eigentlich nur auf so einer Superstar-Ebene. Ist der Underground langweilig geworden?
Naja, in meinem letzten Roman Jungfrau gab es noch sehr viel Underground. Da gab es sehr viel sowas wie die Filme von Jack Smith und eigentlich sowas wie der queere New Yorker Underground der 50er, 60er Jahre, das Theater of the Ridiculous und so. Also so eine richtige Underground-Szene, die auch sexuell andersdenkend war, aus der sich eigentlich dann Andy Warhol mit seiner Factory und Velvet Underground und so herausentwickeln konnte oder sich darauf aufbauend zur Geltung bringen konnte. Da war sehr viel Underground drin. Bei meinem neuen Buch ist der Underground eigentlich ganz auf der Seite dieses doch ziemlich großen Elements, das in Brasilien spielt. Man hat sozusagen eine Subkultur, nicht nur musikalisch, die ist vielleicht auch nicht so subkulturell, wenn man Caetano Veloso und sowas betrachtet oder Tom Zee oder auch die Bossa Nova-Leute, das ist ja auch im gewissen Sinne ein Mainstream in Brasilien, aber das, was dahinter steht, eigentlich diese ganzen afro-brasilianischen Hybrid-Religionen oder die eine eigentlich, die dort Candomblé heißt und die wir vielleicht aus Zombie-Filmen als Voodoo kennen, so wie es in Haiti Voodoon heißt oder auf Kuba Santeria heißt oder Hoodoo in den Südstaaten der USA. Diese Subkultur, diese afroamerikanische Religion, das ist vielleicht das, was hier die Subkultur ist. Also die Tempel, in denen in Trance sich getanzt wird, in denen die Götter von unseren Körpern Besitz ergreifen, ist eigentlich mein Underground-Motiv, weil es auch parallel gelesen wird, die ganze Zeit mit Clubkultur, mit hiesiger oder auch nordamerikanischer dissidenter Nachtclubkultur, also Voguing, diese Dinge, wo auch Performance eine große Rolle spielen und Trance, was man ja auch bei House und Techno noch immer erlebt in Clubs, dass es diesen Moment gibt, wo so eine Art Community, die auch temporär nur existiert und eigentlich im Underground existiert, dass das ein Äquivalent hat in diesen Tempeln in Brasilien, das ist, glaube ich, mein Underground-Motiv in diesem Fall, das Subkulturelle. Und stimmt, die anderen Figuren sind überwiegend so kodiert, dass jeder kennt, aber deswegen ist ja trotzdem natürlich das total interessant, wenn zum Beispiel Serge Gainsbourg als jüdischer Junge im besetzten Paris unter den Nazis bestimmte Erlebnisse hatte oder eben Josephine Baker als Afroamerikanerin in Paris der 1920er Jahre, später in der Resistance auch gegen die Deutschen kämpfend. Also diese Figuren haben bei mir auch so ein gewisses dissidentes oder auch revolutionäres Potenzial zum Teil. Nicht alle, also Britney Spears vielleicht nicht so direkt, aber diese historischeren, glaube ich schon, Greta Garbo, Josephine Baker auf jeden Fall, das ist wirklich eine Ikone des Queer-Denkens und Handelns, auch die direkt zu Grace Jones oder auch Voguing führt.
In Brasilien taucht ja dann plötzlich auch ein Typ namens Thomas Meinecke auf. Ist er ein Double?
Das weiß ich selber nicht so genau. Ich hoffe, dass dieser Thomas Meinecke ein Double von mir ist, weil ich wollte mich nicht selbst so richtig ins Spiel bringen im Sinne von, da ist jetzt plötzlich mal einer mit einer richtigen Biografie, nämlich der auch der Autor des Buches ist. Da hatte ich ja erstmal eine große Scheu davor und habe gedacht, hoffentlich gelingt mir das, dass dann der auch so hohl ist wie die anderen, was mir ja immer nachgesagt wird, meine Figuren seien so hohl, worauf ich ja auch im gewissen Sinne Wert lege, dass das jetzt bei mir dann hoffentlich nicht anders wird, dass man nicht plötzlich mit meiner ganzen Biografie dort konfrontiert wird. Und trotzdem war es so, der Grund war eigentlich der, dass plötzlich irgendwie in diesem Brasilien, anders als in dem Teil, der in Europa spielt oder in meinen Büchern bisher eigentlich immer, fast alles über vermittelte Eindrücke abläuft. Also Bücher, Platten, Filme, alle reden über was es schon gibt und können daran sich messen und auch zum Teil zur Darstellung bringen, im Sinne einer Differenz auch. Und plötzlich war da dieses Brasilien mit einer unglaublich drastischen Straßenszene. Salvador da Bahia ist eine sehr gefährliche, wilde, sehr dunkle, sehr afrikanische Stadt, also auch für brasilianische Bürger, die aus Sao Paulo oder Rio kommen, durchaus ein angstbesetzter Raum. Und da wurde ich nun da reingestoßen und hatte sozusagen das Problem, mich mit ganz direkten Eindrücken konfrontiert zu sehen. Einfach die Straße, die ich nie so richtig in meinem Blickwinkel so hatte, sondern immer nur über die Vermittlung, über Hip-Hop oder sowas oder Techno, wo die Straße plötzlich nicht mehr zu sehen ist. Und da musste einfach irgendeine Person her, die das auch irgendwie Unvermittelte beschreibt. Und das war dann irgendwie dieser Autor. Und warum soll der dann nicht auch so heißen, wie er heißt? Weil die anderen in dem Buch, die ganzen Figuren, die ich dort traf und die mich da durch die Landschaft führten und durch die Stadt, heißen auch alle, wie sie wirklich heißen. Wiebke Kannengießer und so weiter. Dann hieß der Typ einfach Thomas Meinecke und es gab ja Gott sei Dank auch hier wieder doch was Vorformuliertes, weil in dieser Stadt Salvador hat der von mir ziemlich verehrte oder aber auch zumindest sehr gern gelesene Hubert Fichte, der schon länger nicht mehr lebt, eigentlich auch ein Pop-Autor im Sinne Brinkmanns, also aus der Generation, zwei Bücher dort verfasst. Und ich konnte dann doch im Grunde genommen diesen Thomas Meinecke als auch einen Schriftsteller auf die Fährte des Schriftstellers, der dort schon war und zwei Bücher da geschrieben hatte, setzen und auch dann praktisch auf den Text, den es doch schon gab, draufschreiben. Dazu musste aber dieser Thomas Meinecke trotzdem diese Wege gehen und in diese Favelas und die schwierigen Viertel und in die Tempel, in denen Fichte schon war und teilweise auch in Tempel, die der nicht kannte, die es damals noch gar nicht gab. Aber trotzdem gab es zumindest sowas, so einen Text, auf den man doch draufsetzen konnte. Und dann ist auch wieder dieser Thomas Meinecke was Sekundäres. Das war mir sehr wichtig.
Hubert Fichte, Thomas Meinecke ist ja auch auf seinen Spuren unterwegs, aber geht es ihm auch um dasselbe, um das es Hubert Fichte damals auch gegangen ist?
Ich glaube, dass es diesem Thomas Meinecke um ein bisschen was anderes geht als Hubert Fichte, außer dass es beiden um Hubert Fichte ging sozusagen, weil Hubert Fichte schon ein großes Autorenego war. Ich bin eher daran interessiert, dieses Ego auch ein bisschen zu zerlegen, aber das hat Fichte eigentlich auch schon gemacht und darum finde ich ihn auch so revolutionär und innovativ in den 1970ern, 80ern, vielleicht auch schon in den 60ern, dieses starke Autorensubjekt so ein bisschen zu untergraben und auch das fragmentierte Schreiben, das sehr ozeanisch fließende, das tastende, von mir aus auch unmännliche. In seinem Fall war das sehr kodiert mit so einer schwulen Identität. In meinem Fall ist es eher mit sowas wie so einer Art weltanschaulicher Queer-Sicht eigentlich, oder in meinem Fall kann man auch sagen feministisch motiviert. Weil da komme ich eigentlich her, sozusagen in meiner politischen Schulung durch dekonstruktiven Feminismus. Da habe ich vielleicht einen etwas anderen Twist als er, aber er hatte schon, außer dass er natürlich eine ganze Generation vor mir einzuordnen ist, dann hat man bestimmte Vorstellungen gehabt, auch im Mainstream von Sexualität und Ekstase oder Drogen. Und das sind alles Momente, die in diesem Ritus dieser afro-brasilianischen Tempel so oder so lesbar sind. In seinem Fall waren das schon auch Dinge, die man sozusagen aus seiner Sicht wahrscheinlich wie sowas wie das Orgien-Mysterientheater oder kathartische Blutbad-Erlebnisse, dann diese Kräutersude, die in diesen Tempeln gemacht werden, eher im Sinne von Drogenerfahrungen und dann auch die Sexualität in seinem Fall. Er hat ziemlich promisk da in Salvador sich betätigt auch. Noch eine Vorstellung von Sexualität, die ich nicht so mehr teile, im Sinne einer Befreiungsgeste, auch im Sinne einer Leistungsvorstellung auch. Ne? Wie oft pro Tag kann man denn und so? Das ist, glaube ich, heute ein bisschen antiquiert oder verstaubt auch. Genauso wie die Vorstellung, dass man sozusagen so zum Eigentlichen gelangt durch sowas wie das Blutbad im Candomblé. Das ist nicht das Interesse dieses Thomas Meinecke, aber es ist immer noch das Interesse dieses Thomas Meinecke, wieso dieser andere dieses Eigentliche gesucht hat oder auch dem Eigentlichen aus dem Weg ging. Also er hat nämlich, Fichte hatte dort vor Ort auch noch so einen Rivalen, den ziemlich berühmten französischen Ethnologen Pierre Verger, auch schwul, auch mitten in der Favela sich niedergelassen habend und dort forschend über diese afro-brasilianischen Religionen. Und diese beiden Männer, Verger und Fichte, geraten eigentlich in so ein Kräftemessen, eigentlich so ein homosoziales, das kannst du mit Schallplatten und mit Freundinnen genauso machen. Sie haben es mit ihren Herbarien gemacht. Wer hat den längeren sozusagen? Und das zu beobachten ist sehr interessant. Und Verger war noch mehr an diesem Essentiellen dran und hat irgendwie immer behauptet, er kommt wirklich in seiner Forschung zum Eigentlichen, hat aber dann trotzdem Bücher veröffentlicht, zum Beispiel über die Villen im Kolonialstil der Portugiesen, die in Brasilien freigelassene Sklaven in Lagos sich bauten. Das ist nun wirklich ein sehr hybrides Thema. Insofern bin ich mir nicht so sicher mit dem Eigentlichen und dem Nicht-Eigentlichen, weil in dieser ganzen Religion ist so viel Hybrides und so viel in diesem Synkretismus der Überlagerung zwischen katholischen und afrikanischen Elementen, ist man sozusagen von sowas wie so einem Essentialismus eigentlich gar nicht, kommt man eigentlich gar nicht dahin. Und trotzdem haben die beiden sich da gestritten und Fichte war dann der Hallodri. Fichte war der Oberflächenbeschreiber. Fichte hat diese Altäre in diesen Tempeln als Pop-Altäre beschrieben, hat eigentlich mit so einem Andy Warhol-Blick, Warhol hat ja auch so einen Katholizismus, der sich sehr an der Oberfläche und an den Ikonen und der Buntheit und dem Kitsch eigentlich auch, den es dann nicht gibt, eigentlich im Endeffekt aufhält. So ein Approach und insofern ist Fichte schon auch ein Popist bei dem Ganzen und in diesen Widersprüchen konnte ich sozusagen mich dann auch so eher, er konnte sich in den Widersprüchen vielleicht verfangen und ich konnte das eher so beobachten wieder, als Beobachter eines anderen, der auch beobachtete und als poetischer Ethnologe darum sich trieb. Das war mir sehr sympathisch, dass ich da auf diese Spur mich setzen konnte.
Diese Candomblé-Zeremonien, hast du vorhin schon gesagt, hast du eigentlich auch Bezüge hergestellt so zum Dancefloor im Club. Ich war selber noch nicht bei einer Candomblé-Zeremonie, aber die Videos, die ich mir im Internet angeschaut habe, da dachte ich mir, wow, so viel Trance oder Ekstase möchte ich eigentlich mal im Club erleben. Mhm. Sind die Doubles von Göttern im Vorteil?
Also ich finde, in Clubs gibt es schon diesen Moment, manchmal eben auch nicht, und dann vermisst man ihn auch, zwischen 3 und 5 Uhr morgens meistens oder so, wo man das Gefühl hat, jetzt, also speziell übrigens auch, wenn man auflegt, das ist ja was ich auch ab und zu tue oder regelmäßig sogar, du spürst irgendwie, wenn du auflegst, plötzlich, wenn der Tanzboden quasi schwerelos wird, wenn plötzlich irgendwas wirklich läuft. Und das habe ich als ähnlich empfunden in diesen Tempeln. Das ist ja auch 5 Stunden lang so eine Messe. Und manchmal dauert es auch 2 Stunden mindestens, bis die erste Person in Trance fällt. Und dann entsteht ja nicht sowas wie eine Hysterie oder sowas Massensuggestionsartiges, sondern dann kommt eine andere Person dazu, dann ist es vielleicht eher eine Exaltiertheit. Es ist was man eben, finde ich, dann eher im queeren Underground, also im House Club, der eher auch schwul kodiert ist, auch hat. Voguing, die Art und Weise, wie man beim Voguing ja auch, das ist die Parallele zu der anderen Ebene meines Buches, dass man Berühmtheiten praktisch imitiert, Naomi Campbell oder so. Und so ähnlich ist es dann auf dem Tanzboden dieser Tempel, dann fahren eben die Götter, die man verehrt ja auch, in einen und übernehmen einen. Also in dem Moment wird sozusagen dieser Besessene oder diese Besessene zu der Gottheit, die von ihm oder ihr Besitz ergriffen hat. Manche werden ja zu sowas wie ein Brett und fallen einfach hin und müssen rausgetragen werden. Aber viele tanzen auch stundenlang weiter, beziehungsweise sie werden dann umgekleidet in das Gewand dieser Gottheit, die von ihr Besitz ergriffen hat, gekleidet und tanzen dann aber noch ein paar Stunden weiter. Und es ist eigentlich sehr klubbig, von daher plötzlich läuft das Ganze rund, natürlich durchaus mit gewissen Extremen. Es gibt manchmal auch so ein bisschen beklemmende Momente dabei. Also ich fand es jetzt nicht nur happy, ne? Also, aber in Clubs hast du das auch manchmal, dass so einige, ich meine, es sind natürlich auch viele Leute druff im Club, ne? Das ist jetzt nicht hundertprozentig parallel zu lesen, aber trotzdem hatte ich den Eindruck, es ist was mir am Clubleben so gefällt, dass irgendwie plötzlich irgendwas passiert mit den Leuten, plötzlich ist was eingetreten, von dem man aber vorher auch noch nicht weiß, wird es überhaupt eintreten, bei wem und bei wem nicht. Und man läuft ja manchmal auch unbefriedigt morgens um 6 nach Hause und es ist nicht so wirklich passiert in Clubs, aber bei richtig guten DJs passiert es ja auch ziemlich oft oder einer guten Crowd. Ich finde dieses entsprechende Moment ganz schön, weil ich vor allen Dingen auch finde, dass ja gerade bei House gibt es auch so ein Gospel-Element und so eine Community und oft ist es ja die Community der sexuell andersdenkenden, marginalisierten, mehrfach marginalisierten, irgendwelche lateinamerikanische schwule Männer in Spanish Harlem oder so, die sich auf ihre Weise einen Tempel errichten, in dem sozusagen mithilfe der Bassdrum, die so wie so eine Art Architektur durch die Nacht das Ganze stützt, so ein bestimmter Kult auch gepflegt werden kann von einer Schönheit, die ihnen eigentlich sozial verwehrt ist. Das ist dann eher, mich erinnert das immer wieder auch an die Symbolisten, an Baudelaire oder so, im Armenviertel als Dandy existieren. Und das hat was sehr Anrührendes, was sehr Soulvolles, was afroamerikanische Musik, finde ich sowieso, immer schon, wahrscheinlich schon bei Minstrelsy, aber auch bei P-Funk oder so hat, dass es einfach eine gewisse Schönheit, ein bestimmter ästhetischer Kult da herrscht. Und dann noch zusammen mit sowas wie, die Musik kommt von Gospel, man hat das leicht ekstatisch-religiöse Element und es gibt ja immer dieses, weil das ja sowieso die Samstagnacht ist, irgendwann ist der Sonntagmorgen und der DJ legt dann irgendwie, das war auch in der Paradise Garage so, wenn man die Berichte liest, legt dann irgendwie dieses Stück auf, das natürlich trotzdem mit knallharter Bassdrum durchgeht, aber es ist Church. The Giver's Church heißt es dann, ne? Und es ist natürlich eine gewisse spielerische Umgangsweise mit diesem Kirchenelement, dieser Wandlung quasi, auch in dem Moment, wenn die Leute dann in Trance fallen und vielleicht auch nicht mehr sie sind, was ich ein interessantes Äquivalent finde, nicht nur zum Club, sondern auch zur Kirche. Witzigerweise ist genau dazu am nächsten Wochenende eine Tagung in Frankfurt, ne? Da sitze ich mit Dietrich Diedrichsen dann auf einem Podium und man redet darüber, inwiefern eigentlich Pop und Religion teilweise ähnliche Mechanismen transportieren oder durch ähnliche Mechanismen getragen werden. Ich habe mit Dietrich schon öfter mal auf so einem Podium gesessen und dann ist es oft so, er liebt dann ja auch so jemanden wie Albert Ayler und bei dem ist das natürlich total so, aber er glaubt dann manchmal auch, man könne das auch ohne, dass das religiös sei, verstehen. So wie Pasolini sein Matthäus-Evangelium gefilmt hat als Atheist, aber trotzdem sich vollkommen an den Bibeltext gehalten hat und im Endeffekt stehende Ovationen im Vatikan für den Film kriegte. Ne? Man kommt nicht so ganz raus aus diesem Religionsmoment, glaube ich, wenn diese Mechanismen greifen. Also zum Beispiel bei diesem Candomblé gibt es ja keine Bücher. Es gibt nicht sowas wie eine Bibel oder ein Evangelium. Es ist eine rein performative Angelegenheit. Und ich bin öfter, als ich jetzt wieder zurück war und von diesen Besuchen in diesen Messen da erzählt habe, gefragt worden, ja, Wahnsinn. Und glaubst du das denn? Und im Endeffekt kann ich dann gar nichts anderes sagen, als wie, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe es geglaubt in dem Moment. Man sieht, es ist irgendwas passiert. Und das, finde ich, kann auch tatsächlich auch passieren im Club. Also oder überhaupt in Musik. Musik kann das irgendwie. Das ist ja auch großes Faszinosum, glaube ich, immer wieder auch für Schriftsteller, weil das ist ein Bereich, wo die Sprache gar nicht so hin kann irgendwie. Aber man will es dann doch mit Sprache begreifen. Oder diese Trommler, die zum Beispiel diese Trommeln spielen, die Götter herbeiholen. Die müssen selber gar nicht daran glauben. Es gibt da ganz interessante Theorien, was diese Trommler für Typen sein müssen. Weil erstens müssen sie die Distanz haben, weil sie fallen nicht in Trance. Weil wenn sie selbst in Trance fallen, dann kommt keine Gottheit, weil die Musik vorbei wäre. Das heißt, du siehst da so Typen, die sehen auch alle ziemlich gefährlich aus, diese Trommler, oft wie so Gangster-Rapper, so echt unheimliche Typen, die trommeln da die ganze Nacht durch und dann hauen die wieder ab, rauchen eine, dann kommt ein anderer, übernimmt, dann fahren die wieder weg. Also eine gewisse Unkonzentriertheit, was auch Fichte übrigens sehr gut beschreibt, diese merkwürdigen Rahmenbedingungen, die teilweise so wirken, auch wie gar nicht fromm, sondern irgendwie auch so eine Art von merkwürdigen Gewusel. Und dann gehen diese Typen wieder und eigentlich sind es die Trommeln, die sprechen und diese Typen müssen die nur sprechen lassen. Und die Trommeln sprechen ja praktisch so, wie überhaupt afroamerikanisches Sprechen ist, also wie das sogenannte Signifying, das uneigentliche Sprechen, ne, das durch Jahrhunderte von Sklaverei erzwungene uneigentliche Sprechen unterhalb dem Radar der Herrschaft. All das schwingt bei mir so mit, wenn ich da sozusagen in so einem Tempel stehe. Es ist sozusagen, das, was religiös ist, wird nicht bigott und frömmelnd und reaktionär, sondern hat eine gewisse Underground, Dissidente, irgendwas unterlaufende Qualität. Das fasziniert mich irgendwie. Das brauche ich gar nicht auf irgendeinen Nenner bringen und mir überlegen, ja, glaubst du das denn? Ich habe gesehen, dass da irgendwas Ungeheuerliches abläuft und das glaube ich dann in dem Moment auch. Ne?
Ist denn vielleicht sogar das Subversive oder vielleicht sogar Revolutionäre, das Rauschhaften auch?
Vielleicht ist da sowas dabei. Ne? So, es ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie das Rauschhafte eigentlich das sozusagen der Anarchist in mir quasi, der auch durch sowas befriedigt wird. Ne? Was natürlich immer ein bisschen, sobald Ratio dann mit reinkommt, das würde wahrscheinlich dann auch wieder eher wegspielen von diesem katholischen Wahnsinnselement eher ins Protestantische, dann irgendwie ist das natürlich irgendwie auch fragwürdig. Aber irgendwie, genau, ich glaube, da ist was Wiedertäuferisches, Wildes dabei. Ne? Aber es ist jetzt vielleicht schon wirklich eine romantische Projektion. Aber weil du es mir so schön in der Frage ausgerollt hast, ja.
Okay, gegen Ende des Romans geht es unter anderem auch um das Fremde als Bedingung des Eigenen. Also, um nochmal auf die Dubitz zurückzukommen, dass das Fremde in uns eigentlich uns auch ausmacht. Ist das ein Plädoyer gegen die Authentizität oder die vermeintliche Authentizität?
Ja, das kann man so sagen. Also ich bin der Meinung, das Eigene sozusagen aus Fremden definieren zu können, ist auch in politischer Hinsicht auf jeden Fall viel reizvoller als andersrum. Andersrum sehe ich keinen Sinn drin. Also ich bin einfach, das alles, andersrum wird es chauvinistisch. Oder andersrum, das ist ja gar nicht mal eine Konstruktion, als wenn man sich das weit herholt, sondern einfach sich dessen bewusst zu sein. Man ist einfach aus Fremden gemacht und determiniert. Und warum soll ich da dieses blöde Eigene suchen? Das führt, glaube ich, immer zu Angriffskriegen.
Siehst du diese Kritik an der Authentizität, die ja bei dir immer so ein bisschen mitschwingt, da momentan auch Parallelen zur Feminismusdebatte, die sich ja von diesem rein kämpferischen so ein bisschen wegbewegt hat und so eher Richtung Gender, also Geschlechtsmerkmale überwinden und so weiter entwickelt hat?
Ja, ich bin, glaube ich, beim Feminismus überhaupt erst eingestiegen, als er schon dieses Stadium im Grunde genommen hatte. Also den essentialistischen Feminismus der 70er Jahre oder 60er oder so, den habe ich eigentlich nie so ganz geteilt, wobei Also ich habe es relativ früh schon mal Simone de Beauvoir gelesen. Wenn du dann über den Begriff des anderen Geschlechts mit großem A sozusagen nachdenkst, ist es auch kein weiter Weg mehr dahin, dass man zur Dekonstruktion, die man durch Judith Butler jetzt mal als berühmteste Figur vorgeführt gekriegt hat, kommt. Ich bin, glaube ich, erst über diese Dekonstruktion, die eher in Richtung Gender Studies führte oder aus denen auch vielleicht kam oder damit gar nicht trennbar ist, zu diesem Ganzen gekommen, dass ich gedacht habe, hier wird politisch irgendwas sinnfällig, was mir als jemandem, der links sozialisiert ist und auch sich immer noch als links begreifen würde, trotzdem irgendwie abhanden gekommen war mit dem Crash der großen Blöcke und dem plötzlich angeblich nicht mehr tauglichen universalistischen linken Denken. Da hatte ich plötzlich das Gefühl, ja, warum kann man nicht eigentlich mit dem Modell, dass die Gender Studies oder der dekonstruktive Feminismus einem bietet, genauso universalistisch wieder zu dem kommen, die Knackpunkte im Politischen, nämlich die, wo andere ausgeschlossen werden und wo es sozusagen Hierarchisierungen gibt, zu benennen und auch vielleicht dann irgendwie produktiv überschreiben zu können, wie man es vorher mit dem Begriff der Klasse gemacht hatte. Du musstest ja auch nicht, um links zu sein, ein Arbeitersohn sein oder eine Arbeitertochter, sondern das konnte man sich ja sozusagen auch als ein gewisses universalistischen Schlüssel nehmen. Das hat ja Jahrzehnte funktioniert. Und ich bin ja auch so sozialisiert, wobei es in meinem Fall eher sowas wie so eine undogmatische, weitlinke, zwischen Trotzki und Bakunin eher anzusiedelnde Haltung gewesen wäre, die dann ja wieder für die klassische Linke indiskutabel war. Aber trotzdem, da fand ich das irgendwie wieder, was mir verloren gegangen war und dachte, ich kann natürlich in Anführungsstrichen als Mann diese Position genauso vertreten und verfolgen. Und dann ging ja auch schnell sowas los, wie dass dann die Queer Studies aufkam und man musste dann auch nicht mehr automatisch nur von der Frau, obwohl ich nach wie vor finde, dass in der Diskriminierung der Frau der Knackpunkt liegt, weil die Sprache, in der das alles formuliert wird, ist immer noch eine Männersprache und ein Standpunkt, von dem aus ich sozusagen biologischerweise rede, was das sehr fragwürdig macht. Aber ich finde, dass man plötzlich auch über Queer Studies und das Gespräch auch über das Dreieck zwischen sozialem Geschlecht, biologischem Geschlecht und geschlechtlichem Begehren ja auf eine Ebene kam, wo dann eben über dieses Begehren auch plötzlich der Mann ins Bild kam, ohne dass man sagen musste, okay, jetzt sind wieder die Männer und übernehmen einfach den Diskurs der Frauen. Und dann wurde plötzlich für mich jedenfalls klar, die Queer Studies und diese Lesbi-Gay-Ecke hat mir plötzlich ein Handwerkszeug gegeben, mit dem ich auch mein eigenes heteronormiertes Leben so kritisch beleuchten und auch erklären oder auch in Frage stellen konnte, wie vorher das nur irgendwie über sowas wie abweichendes Verhalten, nämlich lesbisch, trans und schwul und so möglich gewesen war. Das fand ich eine echte Errungenschaft. Und insofern finde ich, ist das alles jetzt so ein größerer Komplex geworden. Leider gibt es natürlich da auch schon längst einen riesen Backlash und ich treffe auch oft viele Frauen, die mich belächeln, wenn ich mich als Feministin bezeichne. Aber das ist nun mal wahrscheinlich so. Ich treffe auch noch viele andere, die das weiterverfolgen und natürlich leben wir generell in einer Carpetbagger-Zeit, aber es ist für mich nach wie vor total reizvoll und sinnvoll, das weiter zu verfolgen. Das ist für mich immer noch der Schlüssel, das Missverhältnis der Geschlechter sozusagen in unserer Gesellschaft zum politischen Handeln auch zu kommen.